Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde hier in Bogenhofen. Liebe Gäste, seid alle herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr hier gemeinsam Gott anbeten dürfen. Schön, dass auch ihr dabei seid, liebe Gottesdienstbesucher über den Livestream. Auch euch wünsche ich Gottes Segen heute beim Hören des Wortes Gottes. Ja, es ist ein besonderer Sabbat, der letzte Sabbat in diesem Jahr. Und es ist gerade auch eine Hochzeit, die Weihnachtszeit. Viele, die sich Gedanken gemacht haben über das Kommen von Jesus in diese Welt. Und wir möchten heute über ein Wort aus dem Evangelium von Matthäus nachdenken. Und ich habe einen Titel gewählt, der vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen sperrig vorgekommen ist. Bin ganz ehrlich, für mich auch. Aber ich möchte ihn euch ein bisschen erläutern und erklären. Leunami, Gott mit uns. Um das zu erklären, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Als ich 5 Jahre alt war, so wie die Kinder hier vorne, hatte ich eine gewisse Vorstellung von dem Leben in dieser Welt. Für mich war mit 5 Jahren diese Welt ein reiner Spielplatz. Das Leben ist ein Spielplatz. Und mit 5 Jahren dachte ich, Mensch, wenn die ganze Welt so ist und das ganze Leben so weitergeht, was gibt's Schöneres? Ich sehe schon ein Schmunzeln auf euren Gesichtern. Ein paar Jahre sind vergangen und dann war ich nicht mehr 5 Jahre, ich war dann 15 Jahre. Und rückblickend auf meine Zeit, als ich 5 Jahre alt war, dachte ich mir, naja, also damals mit 5 Jahren die Welt als einen Spielplatz zu sehen, das ist schon ein bisschen komisch. Ich habe so den Eindruck gehabt, damals wusste ich nicht ganz genau, wie das so mit dem Leben ausschaut. Aber mit 15 Jahren hatte ich dann den Eindruck, jetzt weiß ich, wie das Leben geht. Da habe ich richtig die Hose angehabt, habe mir gedacht, meine Güte, meine Eltern sind in einem schwierigen Alter. Aber ich habe ja verstanden, wie die Welt geht. Und habe meine Entscheidungen getroffen, habe dies und das gemacht. Meine Eltern haben mich kaum noch gesehen. Ich war meistens irgendwo auf der Straße unterwegs. Und ich wusste, so geht das Leben. Und es war wunderbar, wenn es doch immer nur so weitergehen könnte. Mit 15 Jahren, die Jahre vergingen, ich war dann irgendwann 25 Jahre. Und als ich 25 Jahre alt war, hatte ich bereits Bogenhofen hinter mir. War junger Pastor mit meiner Frau. Wir waren verheiratet und sind dann in den Predigtdienst gegangen nach Tirol. Und rückblickend, so in der Rückschau, dachte ich mir so, mit 15 Jahren so zu wissen, wie das Leben läuft, boah, ich war vielleicht ein bisschen naiv. Aber mit 25 Jahren, jetzt weiß ich ja, wie das Leben geht, weil mittlerweile arbeite ich, wir sind verheiratet und tatsächlich haben wir dann auch unser erstes Kind gehabt, da mit 25, mit 23 hatten wir hier in Bogenhofen geheiratet, mit 25 bin ich dann Vater geworden. Und auf einmal wusste ich, so geht das Leben, so ist es, jetzt verstehe ich, wie diese Welt geht. Und jetzt kann es so weitergehen. Aber irgendwann, nach ein paar Jahren, war ich dann nicht mehr 25, sondern 36, so wie heute. 36 Jahre. Und wenn ich heute in den Rückspiegel schaue, rückblickend, denke ich mir nur, meine Güte, was habe ich nur mit 25 Jahren gedacht, die Welt zu verstehen, wie sie wirklich ist? Und versuchen, den anderen Leuten zu sagen, wie das Leben läuft? Und ich denke mir jetzt im Rückblick, meine Güte, ich bin echt froh über all die Erfahrungen, die ich sonst gemacht habe in diesen letzten 11 Jahren. Ist es nicht interessant? Man könnte es jetzt fortsetzen. Ich glaube, ihr könnt Ähnliches sagen über euer Leben, wenn ihr so zurückschaut. Aber hier ist was ganz Entscheidendes dabei. In dem Moment, wo du in den Rückspiegel deines Lebens schaust, merkst du auf einmal, wer du wirklich bist. Dass du dich verändert hast und dass die Person, die du heute bist, reifer geworden ist als vor einigen Jahren. Und deswegen ist, glaube ich, ein Blick in den Rückspiegel lohnenswert. Ein Blick nach hinten lohnt sich, weil erst in dem Moment, wenn du zurückschaust, wirst du verstehen, wer du wirklich bist. Und genau das wollen wir heute auch mit Jesus machen. Denn wenn du heute in den Rückspiegel schaust und den Titel dieser Predigt dir anschaust, wirst du nicht Leunami lesen, sondern Immanuel. Und ich gehe davon aus, dass wir, die wir heute hier sitzen, diesen Blick in den Rückspiegel brauchen, um wirklich zu wissen und zu verstehen, wer Jesus ist. Es kann sein, dass du ein gewisses Bild von Jesus hast, aber dass du diesen Blick in den Rückspiegel nochmal wagen musst, um wirklich zu erkennen, wer er ist. So wie du in dein Leben manchmal zurückschauen musst, um zu verstehen, wer du bist. Immanuel, Gott mit uns. Schauen wir nochmal zurück. Wer ist Jesus? Und ich möchte das anhand von 3 Punkten machen. Ich möchte in einem ersten Punkt euch näher bringen und zeigen, Jesus ist wahrer Gott. Jesus, zweitens, ist wahrer Mensch. Und dieser Jesus führt uns in eine wahre Gemeinschaft. Wahrer Gott, wahrer Mensch und die wahre Gemeinschaft mit ihm. Wenn ihr eure Bibeln da habt, lade ich euch ein, Matthäus Evangelium Kapitel 1 zu öffnen. Matthäus Kapitel 1, der Beginn der Geschichte von Jesus nach Matthäus. Und hier spricht er über den Stammbaum von Jesus. Und wir versuchen, in den Rückspiegel zu schauen, um zu erkennen, wer dieser Jesus wirklich ist. Es heißt hier in Matthäus Kapitel 1, Vers 1, ich lese nach der Lutherbibel, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Im Grundtext und auch in der Elberfelder kommt es dann anders ein bisschen rüber. Das ist das Buch vom Ursprung von Jesus Christus. Genesis. Wie hat die Geschichte von Jesus hier auf der Erde begonnen? Mit anderen Worten, was Matthäus hier macht, ist am Anfang seines Evangeliums, er sagt, er möchte den Anfang von Jesus in dieser Welt ergründen. Er möchte irgendwie hervorheben, wo der Anfang hier in dieser Welt von Jesus stattgefunden hat und wie das genau gewesen ist. Also holt Matthäus ein bisschen weiter aus und fängt dann im Vers 2 zu sagen, wie man diese Geschichte von dem Jesus zu verstehen hat. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Perez und so weiter. Ich werde jetzt ein paar Verse überspringen. Und wir kommen direkt in den Vers 15. Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matthan. Matthan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef. Josef zeugte Stopp. Ist euch was aufgefallen? Genau da an der Stelle kommt ein Cut, ein Schnitt. Du kannst die ganzen Verse lesen, der zeugte den, der zeugte den und so weiter. Auf einmal merkst du, oh, das ist eine wichtige Person. Wenn man mich heute fragt, ja, wer bist du? Man sagt vielleicht, ja, ich bin der Sohn von dem und dem. Aber würdest du deine ganzen letzten, weiß nicht, Dutzende Generationen aufzählen, um zu wissen, um den Leuten zu sagen, wer du bist? Genau an der Stelle, wo es heißt, Josef kommt nicht zeugte Jesus, sondern hier kommt ein Unterschied. Und wir gehen direkt in den Vers 20. Es heißt hier in Vers 20, dass der Engel zu Josef im Traum sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. In der Elberfelder Bibel wird das ein bisschen anders ausgedrückt, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Es ist dasselbe Wort, was in der Liste von den, er zeugte den, der zeugte den. Und dann kommt bei Josef der Cut und die Fortsetzung kommt in Vers 20, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Was möchte uns das sagen? Versuchen wir das ganz kurz einfach mal auf den Punkt zu bringen, was das bedeutet. Es bedeutet Folgendes. Jesus, von Maria geboren, ist nicht einer unter vielen. Du kannst dir die Hall of Fame aufsehen. Da ist Abraham, da ist Isaak, da ist Jakob, da ist Juda, da ist David. Da ist die ganze Hall of Fame der Glaubenshelden. Aber Jesus ist nicht einer unter vielen. Oder lass mich es nochmal anders sagen, mit anderen Worten. Jesus ist nicht einer der ganz Mächtigen der Bibel. Jesus ist der Allmächtige. Und jetzt kommen wir in den Vers 23. Und der Vers ist einzigartig, denn nur Matthäus berichtet davon. Es heißt hier, auf das Wort des Propheten Jesaja soll sich erfüllen, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Jesus, wer bist du? Jesus, du bist nicht einer unter vielen. Du bist nicht auch einer von den ganz Großen. Du bist der Größte. Du bist der Allmächtige. Du bist Immanuel selbst. Gott mit uns Menschen. Das führt gleich zu einem herausfordernden Problem. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist jetzt in den Weihnachtsfeiertagen. Vielleicht habt ihr ja mit irgendwelchen Nachbarn, Freunden oder so geredet. Aber wenn dann das Gespräch von Jesus aufkommt, kommt vielleicht die Frage auf, ja, was hältst du eigentlich von diesem Jesus? Und dann kommt man vielleicht darauf, dass manche Menschen, die auch gläubig sind, ob es jetzt katholisch, evangelisch oder vielleicht auch adventistisch, ganz egal, aber vielleicht gläubige Menschen, die dann sagen, ja, Jesus ist für mich ein Bruder, wie ein Bruder. Oder Jesus ist für mich wie ein guter Freund. Ja. Oder manche sagen, Jesus ist für mich wie ein Hirte oder ein Helfer oder ein Seelsorger. Oder, und das stimmt auch alles, das ist alles richtig. Manche Leute, die gar nicht glauben, die vielleicht skeptisch sind, die sagen, ja, Jesus ist vielleicht irgendwie ein Religionsgründer gewesen, so wie viele andere Religionsgründer da sind. Er ist vielleicht ein guter Lehrer gewesen. Ja. Manche sagen vielleicht, er ist auch ein moralischer Mensch, ein sehr moralischer Mensch gewesen, den man sich zum Vorbild nehmen kann. Aber wenn Jesus nur das wäre, ein Freund, ein Seelsorger, ein guter Bruder, ein guter Lehrer, ein moralisch guter Mensch, Religionsfreund, wenn er nur das wäre, was er auch alles ist, dann wäre er nicht der Anbetung würdig. Dann würden wir hier heute umsonst sitzen. Dann könnten wir eigentlich unsere Sachen packen und gehen. Weil kommen wir hier alle her, um einen Menschen, der ein guter Freund, ein guter Bruder, ein gutes Vorbild ist, um ihn irgendwie zu huldigen, kommen wir deswegen her? Die Menschheitsgeschichte hat viele andere Brüder, Freunde, Hirten, Seelsorger, Religionsgründer, Vorbilder hervorgebracht. Wenn Jesus nur das wäre, dann würden wir hier eigentlich umsonst sitzen. Und deswegen ist eine Hauptbotschaft der christlichen guten Nachricht: Jesus ist wahre Gott. Er ist Immanuel. Jesus, es ist gut, wenn wir zurückschauen in den Rückspiegel, um zu gucken, wer du wirklich bist. Jetzt wirst du vielleicht denken, okay, boah, wir leben heute im aufgeklärten Europa. Und es ist schon ein bisschen steil zu sagen, Jesus ist Gott, nicht nur eine historische Persönlichkeit, sondern er ist Gott buchstäblich. Und wir sagen, naja, aber Gott ist gestorben in Europa. Wie lebt man nach dem Tod Gottes? Das ist doch eine Zumutung, wenn du das heute noch behaupten würdest. Ich glaube, wenn es für uns eine Zumutung ist, zu glauben, dass Jesus wahrer Gott ist, persönlich, denn diese Welt gekommen ist, wenn das für uns eine Zumutung ist, dann ist das auch eine Zumutung für die Menschen, die damals gelebt haben. Und ich frage mich sogar an der Stelle, ob es nicht sogar noch eine größere Herausforderung gewesen ist. Weil wenn wir jetzt einmal zurückschauen, das jüdische Volk, die haben eine Vorstellung von Gott, dass Gott der Schöpfer Himmels und der Erde ist, der mit einem einzigen Wort aus dem Nichts alles in die Existenz gebracht hat, der, wenn er ein Wort spricht und gebietet, alles da ist, der die Wellen und das Meer, den Sturm und alles beherrschen kann. Und die jüdischen Menschen, die glauben, dass dieser Gott, der das Universum in seiner Hand hält, dass er der Allmächtige ist, der wird niemals auf diese Welt kommen, auf unsere Augenhöhe. Wer sind wir? Für die Juden ist dieser Name allein schon so heilig, dass wenn sie ihre Schriften kopiert haben und zum Gottesnamen gekommen sind, dass sie immer wieder einen neuen Stift genommen haben, um diesen Namen zu schreiben oder ihn zu umschreiben, weil er so heilig ist. Die Vorstellung für damals, für die Menschen, dass Gott selbst auf diese Welt kommt, ist genauso eine Zumutung und undenkbar, so wie es für uns heute eine Zumutung ist. Und weil das aber damals schon so war, merken wir, dass das herausfordert, sowohl heute als auch damals. Oder kommen wir zu der nächsten Frage. Wenn wir jetzt Matthäus lesen, schaut mal ins Kapitel 2, wir sind ja hier gerade in dieser Geburtsgeschichte, dann lesen wir hier, als die Weisen aus dem Morgenland kamen, das ist der Vers 9, als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und, Achtung, beteten es an. Tatsächlich, Maria und Josef, die waren doch live dabei. Das sind doch jüdische Menschen. Kann es in ihrer Vorstellung jemand geben, vor dem andere niederfallen und anbeten, außer Gott? Was hat dazu geführt, dass Maria und Josef da nicht aufgesprungen sind und gesagt haben, oh Moment mal, stopp mal, es kann nur Gott angebetet werden, das ist unser Kind, das ist ein besonderes Kind, der Engel hat uns gesprochen, ist eine besondere Aufgabe. Aber scheinbar haben Maria und Josef trotz ihrer Blockaden, ihrer Religion und ihrer Kultur verstanden, wer hier gekommen ist. Und noch etwas, Matthäus schreibt das Evangelium, richtig? Matthäus ist auch ein Jude. Was hat dazu geführt, dass er das aufschreibt und sagt, sie beteten ihn tatsächlich an? Oder da gibt es noch andere Personen aus der Zeit, wie zum Beispiel Johannes. Johannes, der in seinem Evangelium sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wie kommt es, dass ein jüdischer Mensch wie ein Johannes das behauptet? Dass er davon überzeugt ist? Oder zum Beispiel Paulus, der in seinem Kolosserbrief schreibt, in Jesus Christus wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt. Oder ein Thomas, der nach der Auferstehung zu Jesus sagte, mein Herr und mein Gott. Wenn diese jüdischen Menschen, wie Maria und Josef, Matthäus, Johannes, Thomas, Paulus und viele andere, zu der Überzeugung kamen, dass Jesus nicht nur ein guter Lehrer ist, nicht nur ein Seelsorger, ein Hirte ist, sondern dass er Gott selbst ist, dann müssen wir uns die Frage stellen, was hat dazu geführt, dass sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind? Es ist eigentlich nur dadurch erklärbar, dass indem sie in den Rückspiegel geschaut haben und nochmal gesehen haben, wer Jesus wirklich ist, dass aus dem Leunami für sie Immanuel wurde. Es ist nur dadurch zu erklären, dass Jesus selbst diesen Anspruch von sich erhoben hat. Und es ist Jesus gewesen. Wir haben gerade bei Matthäus gelesen, dass die Vorfahren von Jesus beginnen bei wem? Er ist ein Sohn Abrahams. Und als dann das Gespräch mit den Juden kam, sagte Jesus, ehe Abraham war, bin ich. Jesus erhob den Anspruch. Oder zum Beispiel bei dem Gelähmten am Teich Bethesda, als der wieder geheilt war, kamen die Juden zu ihm und konfrontierten ihn. Und Jesus sagte, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Und sie haben sofort verstanden, was Jesus damit meinte, nämlich, dass er sich mit Gott gleich macht. Und es gab viele andere Begebenheiten, wo Jesus diesen Anspruch erhoben hat und er hat die Anbetung angenommen. Er hat sich anbeten lassen. Zum Beispiel der Blinde, der zum Teich Siloa gegangen ist, zurückkam. Und dann vor Jesus niederfiel und ihn anbetete. Jesus ist wahrer Gott. Und es gibt keinen Weg dran vorbei. Was das bedeutet für uns heute, das ist eine wichtige Frage. Es macht einen großen Unterschied. Wir reagieren ganz unterschiedlich. Zu sagen, Jesus ist Gott, es löst gleich bei vielen Leuten Irritationen aus, fast schon allergische Reaktionen. Manche Leute fluchen Gott. Manche Leute fürchten sich vor Jesus, wenn er wirklich Gott ist. Und manche Leute verehren ihn. Es gibt keine andere Möglichkeit. Die Bibel gibt nur diese drei Optionen. Vielleicht sagst du dann, ja, muss das unbedingt dann so extrem ausfallen? Kann man dann nicht irgendwie so einen Mittelweg finden? Nein. Die Bibel kennt kein Kulturchristentum. Jesus Christus, wenn er wirklich Gott ist, dann können wir nicht anders, als ihn zur Mitte unseres Lebens zu machen. Entweder er ist es oder er ist es nicht. Aber wenn er es nicht ist, dann sitzen wir alle heute an diesem Morgen hier umsonst und könnten unsere Zeit wahrscheinlich besser verbringen. Jesus ist wahre Gott. Immanuel. In der Christenheit hat man daraus dann ein Dogma gemacht. Aber Dogmen sind geduldige Papiere. Manchmal werden sie einfach bejaht, auch bei einer Taufe. Aber ganz konkret, wie kann diese gute Nachricht, dass Jesus wahrer Gott ist, dein Leben verändern? Ich möchte es euch kurz illustrieren an drei Punkten, was das für einen Unterschied in deinem Leben macht, dass Jesus wahrer Gott ist. Jesus ist wahrer Gott und das bedeutet, dass Gott die absolute Liebe ist. Weil Gott sieht uns Menschen und sieht, wie wir nicht uns einen Weg in den Himmel erarbeiten können. Weil wir nicht den Weg zum Himmel wieder uns durch irgendwelche Leistungen erbringen können, kommt Jesus selbst, kommt Gott selbst und wird Mensch. Als Gott ist er hier und er macht das, was wir nicht können. Wir können nicht zu ihm, aber er kommt zu uns, weil seine Liebe so groß ist. Ein zweiter Gedanke, dass Jesus Gott ist, zeigt auch, dass er nicht nur die absolute Liebe ist, sondern dass er auch absolut unaufhaltbar ist. Weil überlegt euch mal, wie viele Grenzen Jesus überschreiten musste, dass er zu uns kommen kann. Alle Grenzen hat er überschritten, um in deiner Nähe zu sein. Und ein dritter Gedanke, dass Jesus wahrer Gott ist, das ist die absolute Hoffnung. Es ist eine Hoffnung für diese Welt, weil Jesus, Gott hat nicht nur einfach eine Do-it-yourself-Anleitung zur Erlösung dir hingeworfen, dass du wie ein Handbuch das liest und dich dann selbst rettest, sondern er hat das getan, was du nicht konntest. Gott hat das für dich getan, damit du in seine Nähe kommen kannst. Und das ist wirklich eine Hoffnung für die ganze Welt. Jesus ist wahrer Gott, buchstäblich. Und das macht einen Unterschied, wie du hier in dieser Welt lebst. Kommen wir zum zweiten Gedanken. Jesus ist wahrer Mensch. Wenn ihr ins Johannesevangelium gehen, Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14, sehen wir jetzt diesen Blickwinkel von Johannes. Auch er schaut in den Rückspiegel und fragt sich, wer ist dieser Jesus, dem er da damals begegnet war? Mit dem er unterwegs war, mit dem er durch Galiläa gegangen ist, mit dem er an dem Tisch gemeinsam saß, als er das Passafest feierte. Und Johannes schreibt im Rückspiegel und kommt zu der Kenntnis, wer Leuname ist. Es ist Immanuel. Jesus ist wahrer Mensch. Und er sagt in Vers 14, Johannes 1, 14, und das Wort ward Fleisch, Mensch, und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Was für einen Unterschied macht es nun, wenn die Evangelienschreiber sagen, Jesus ist wahrer Gott, aber er ist auch wahrer Mensch zugleich. Was für einen Unterschied macht es? Es macht einen großen Unterschied, wie wir glauben, wie wir leben. Denn es verändert uns. Ich möchte es auch illustrieren anhand von drei Gedanken, wie es uns verändert. Es verändert unsere Herzensmotivation, unser Motiv tief drinne, warum wir an eine höhere Instanz, an einen höheren Wesen glauben. Es verändert uns. Warum? Wir Menschen, wir sind stark von Angst geprägt. Ganz viel steuert uns Angst im Leben, auch wenn man es nicht zugeben will, es ist so. Und diese Angst wird gerade auch durch Religionen oder auch gewisse Lebensentwürfe, transzendente Lebensentwürfe, wird diese Angst gefördert und gestärkt. Ich gebe euch ein Beispiel. In vielen Religionen dieser Welt ist Angst der Motivationsfaktor. Zum Beispiel bei den 5 Säulen des Islams. Es sind Pflichten, religiöse Pflichten, die ein frommer Muslim einzuhalten hat, damit Allah sich seiner erbarmt. Sie sind einzuhalten, damit er irgendwie Gott, Allah, wohlstimmen kann, damit ihm Erlösung zuteil wird. Oder denkt doch mal zum Beispiel auch im Buddhismus an den achtfachen Pfad. Wenn man den achtfachen Pfad im Buddhismus anschaut, auch das ist ein Weg, den du einschlägst, diese Wege, um am Ende zur Erlösung zu gelangen. Du tust es, damit du das ewige Leben ererbst oder rauskommst aus diesem ständigen Kreis der Wiedergeburten. Schauen wir uns den Hinduismus an. Die 3 Wege, die der Hinduismus aufzeigt, sind 3 Wege der Erlösung. Und du kannst dir aussuchen, welchen Weg du haben willst. Aber du tust das, damit du aus dieser ständigen Reinkarnation rauskommst. Auch hier ist dieses Denken so, ich tue es damit. Und das Motiv ist die Angst. Und ähnlich ist es im Judentum. Innerhalb des Bundes Gottes hältst du dich an die Gebote. Und wenn du dich an die Gebote hältst, dann wirst du den Weg zur Erlösung finden. Auch hier ist das Motiv ein Motiv aus Angst. Und Religionen verstärken das und auch in unserer säkularen Gesellschaft wird das verstärkt. Es ist die Leistung. Je mehr du leistest, umso mehr bist du. Und überall wird die Angst nur gestärkt und unterstrichen und gefordert. Und jetzt kommt's. Die Botschaft von Jesus Christus, des christlichen Glaubens, ist anders. Im Vergleich zu all den Religionen und transzendenten Weltvorstellungen ist der Glaube an Jesus, dass er Mensch wurde, dass er dir diese Angst nimmt, weil er dich liebt und diese Angst in eine unglaubliche Dankbarkeit umformt. Das Motiv am Ende ist Dankbarkeit. Und das macht den christlichen Glauben so besonders. Deswegen ist es entscheidend und es verändert alles. Dass Jesus Mensch wurde, heißt, dass deine Angst verschwindet. Aber noch ein zweiter Gedanke, warum es so entscheidend ist, dass Jesus Mensch geworden ist. Es verändert deinen Umgang mit Leid. Als ich 25 Jahre alt war, ich hatte euch das vorhin kurz gesagt, wir hatten unser erstes Kind bekommen, ist auch ein anderes Ereignis in meinem Leben passiert, was mich getroffen hat wie ein Schlag. Mit 25 Jahren habe ich meinen Vater verloren. Es war eine Tragödie. In Südamerika auf dem Flughafen ist er zusammengebrochen. Vier Tage später war es aus. Ich bin nur Stunden vor seinem Tod mit dem Flieger in Lima angekommen, aber es war aus. In solchen Momenten, wo das Leid uns Menschen so in die Knie zwingt und zermürbt, da merkt man, dass Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben wie du, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben wie du, dass diese Menschen, die auf eine gewisse Art und Weise näher sein können als andere, jemand, der mit dir mitleidet und mitempfindet, weil er Ähnliches durchgemacht hat, der kann dich besser verstehen. Und ihr Lieben, hast du dich schon mal verlassen gefühlt? Ich möchte dir eins sagen, Jesus auch. Hast du dich schon mal verraten gefühlt? Jesus auch. Hast du dich schon mal arm gefühlt? Jesus auch. Hast du dich schon mal im Herzen zerbrochen gefühlt? Jesus auch. Hast du gebetet und hast keine Antwort von Gott bekommen? Jesus auch. Und weil Jesus diesen Weg am Kreuz für dich mit durchgegangen ist, ist er jemand, weil er eben Mensch ist, 100% Mensch, dass er dich kennt und dir nah sein kann wie sonst kein anderer. Er fühlt mit dir mit und er weiß, wie es dir geht. Und das verändert alles. Ihr Lieben, es gibt in dieser Welt keine Religion und keine spirituelle Weltvorstellung, in der Gott oder diese Gottesform für dich leiden wird. Es gibt sowas nicht. Nur bei Jesus Christus sehen wir einen Gott, der in deine Welt kommt und mit dir mitleidet und dich dadurch aus der Trauer zu einem ewigen Trost führt, der dir Hoffnung gibt. Und damit merken wir, wie entscheidend es ist, dass Jesus Mensch geworden ist, weil er mit dir mitleiden kann und dich versteht. Und ein dritter Gedanke, warum es so entscheidend ist, dass Jesus Mensch geworden ist. Es verändert meine Dienstbereitschaft. Wenn ihr zum Beispiel zu Paulus geht in den Philipperbrief, lesen wir bei Paulus im Philipperbrief folgendes, Kapitel 2. Philipper Kapitel 2, ab Vers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Paulus sagt, schau nochmal in den Rückspiegel und stell dir die Frage, wer dieser Jesus wirklich ist. Er ist wahrer Mensch. Und wahrer Gott. Aber weil er wahrer Mensch ist und diesen Weg gegangen ist, um in unsere Welt zu kommen und alle Ekelschranken überschritten hat, der Heilige, der plötzlich in unsere Welt kommt, er ist der, der sich nicht zu schade war. Er ist dir auf Augenhöhe begegnet. Er hat sich erniedrigt. Und Paulus sagt im Vers 5, seid so unter euch gesinnt. wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Mit anderen Worten, Alejandro, wenn du Jesus siehst, wie er wahrer Mensch wurde, sei so gesinnt wie er. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich nicht auf mich an erster Stelle schaue, sondern dass ich den Mut habe zu dienen. So wie Jesus den Weg auf sich genommen hat, zu mir zu kommen, ruft er mich auf, Alejandro, geh den Weg auf deinen Nächsten zu. Habe den Mut zu dienen, so wie Jesus dir gedient hat. Jesus hat sich arm gemacht am Kreuz, damit du den Reichtum allen Lebens empfangen kannst. Jesus ist verlassen worden am Kreuz, damit du niemals verlassen werden würdest von deinem Vater im Himmel. Dass Jesus wahrer Mensch geworden ist, möchte dir sagen, Alejandro, mach dich arm, so wie Jesus sich arm gemacht hat für dich, damit du andere Menschen beschenken kannst und reich machen kannst. Wir haben bis jetzt gesehen, Jesus ist Immanuel, wahrer Gott, wahrer Mensch. Und es macht einen entscheidenden Unterschied, dass er es ist. Aber ich komme zum dritten und letzten Punkt. Jesus, Immanuel, führt uns in die wahre Gemeinschaft. In eine wahre Gemeinschaft, die es so sonst nicht gibt in dieser Welt. Wie ist Jesus unter uns gewesen? Wenn ihr die Evangelien lest, wie ist er unter uns da gewesen? Und ihr könnt die Geschichten lesen. Jesus hat mit den Menschen geredet, gelacht, geweint, getanzt hat er vielleicht vor Jubel bei der Hochzeit. Jesus Christus hat gegessen. Jesus Christus hat Freundschaft gepflegt. Jesus ist überall dabei gewesen, in den Höhen und Tiefen Zeiten, überall war er da. Er war ganz nah. Was möchte uns das sagen? Es möchte uns sagen, dass Jesus in eine ganz nahe Beziehung zu dir treten möchte. Schaut, viele der religiösen Führer der damaligen Zeit, die waren sich zu schade, um mit manchen Leuten sich an einen Tisch zu setzen. Auch heute gibt es noch solche Blockaden in unseren Köpfen, weil wir ein gewisses Bild von Menschen haben. Manchmal machen wir einen Bogen um Menschen oder kommen nicht in ihre Nähe oder wollen nicht die Gemeinschaft diesen Menschen suchen oder wollen uns nicht an einen Tisch mit diesen Menschen setzen und so weiter und so weiter. Aber bei Jesus ist das anders. Er kommt, weil er dir nah sein möchte, weil er in eine Beziehung mit dir treten möchte. Und das ist eigentlich unvorstellbar. Gott, der mit dir Gemeinschaft haben will? Schaut, wenn ihr das Alte Testament lest, denkt mal an die Geschichte von Jesaja. Wo er in die Nähe kam von Gott, sagte er, wehe mir, ich vergehe. Er hält es nicht aus. Oder denkt mal an Adam, als Adam gesündigt hatte. Und dann kam Gott in den Garten. Dann hatte er sich versteckt. Wehe mir, wenn Gott mir zu nahe kommt. Oder was ist mit Mose auf dem Berg? Als Gott zu ihm sprach oder am Dornbusch. Wehe ihm, er wird vergehen, er kann es nicht aushalten. Er wird diese Gegenwart Gottes nicht erleben oder nicht aushalten. Oder das Volk Israel, als die Stimme vom Berg runterkam und sagt, komm zu mir. Nein, wir wollen nicht, Mose, geh du für uns, weil wir haben Angst. Wir können nicht in der Nähe dieses lebendigen Gottes sein. Ganz ehrlich, wie sollen wir dann bitte Gemeinschaft haben mit diesem allmächtigen, heiligen und gerechten Gott? Wie geht denn das bitte? Und dann kommt das Unvorstellbare und wir haben es gerade gelesen, aber wenn wir uns das nicht bewusst machen, Johannes 1,14. Johannes sagte, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Es zeltete so, wie die Stiftshütte damals unter Volk zeltete, wo sie Angst hatten. Und dann sagt Johannes aber, und wir sahen seine Herrlichkeit. Aber nicht wie Mose aus einer Felsspalte, nicht wie das Volk Israel irgendwie hinter dem Heiligtum und so weiter, sondern Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit Auge zu Auge. Du schautest damals in das Gesicht des Allmächtigen. buchstäblich. Hat jemand von euch schon mal versucht, in die Sonne zu schauen? Wie fühlt sich das an, Noah? Heiß. Allein der Versuch zu wagen, in die Sonne zu schauen, es würde dich blind machen. Und dass wir Menschen auf die Idee kommen, Jesus anzuschauen, Gott, den Allmächtigen, wir würden vergehen. Aber jetzt kommt eben die gute Nachricht. Jesus ist wahrer Gott, Jesus ist wahrer Mensch, aber er sucht die wahre Gemeinschaft mit dir. Und es ist so, wie wenn du einen Filter nehmen würdest, um in die Sonne zu schauen. Und dann hatte ich den Kindern die Frage gestellt, wie ist denn das Licht, das in der Dunkelheit dieser Welt erscheint? Und dann sagte Aaron so schön, es ist schön. Und wenn du dann so ein Reflexionsgitter nimmst und dieses Licht anschaust, dann siehst du die volle Farbenpracht und Schönheit Gottes in Jesus. In Jesus siehst du die Schönheit Gottes, wie er in dein Leben kommt, wie Jesus in deine Nähe kommt und wie er dein Leben rettet. Jesus, dir dürfen wir begegnen und du bist der lebendige Gott, der Mensch geworden ist. Alle Angst ist vorbei. Alle Nähe, die Nähe ist da. Du kannst ihn greifen, du kannst mit ihm ganz eng sein. Es ist eine wahre Gemeinschaft. Also fragen wir uns zum Schluss, wozu die Menschwerdung? Immanuel, damit Gott mit uns ist und wir mit ihm. Ihr Lieben, Jesus, er ist mit uns. Die Frage ist nur, bist du mit ihm? Jesus, er ist gekommen. Und wir denken in der Weihnachtszeit gerade daran. Aber er ist gekommen, um zu bleiben. Die Frage ist, wie kannst du bei ihm bleiben? Auch nach Weihnachten. Und dafür, ihr Lieben, möchte ich euch ein kleines Akronym, was ich mir kreativ irgendwie erdacht habe, mitgeben. Für dieses endende und auch neu beginnende Jahr. Manche haben so einen Zettel in der Bankreihe. Ich habe leider nicht genug für alle gehabt, aber Immanuel, Gott mit uns, wie kann ich bei Jesus bleiben, wenn er diesen ganzen Weg auf sich genommen hat, um in meine Nähe zu kommen und mir Gemeinschaft zu haben? Es ist ein Vorschlag. Beziehung mit Jesus buchstabiert sich so. Begegne Jesus persönlich. Wenn du deine Bibel liest, wenn du über die Bibel meditierst, wenn du vielleicht in dein Gebetstagebuch etwas hineinschreibst, was Gott dir aufs Herz gelegt hast, wenn du vielleicht eine Musik hörst, begegne Jesus persönlich. Wenn du vielleicht in die Natur gehst oder vielleicht ein Bild malst, begegne Jesus persönlich. Es reicht nicht, dass deine Eltern gläubig sind, es reicht nicht, dass dein Pastor dir etwas gesagt hat über Jesus, sondern begegne ihm persönlich. Das E vom Beziehung. Komm mit einem ehrlichen Herzen, ein ehrliches Gespräch. Wie oft kommen wir, um einfach da gewesen zu sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Und so schnell ist dieses Gespräch auch abgespult und beendet. Aber warst du wirklich da? Hast du über ihn geredet oder hast du mit ihm geredet? Komm in ein ehrliches Gespräch mit Jesus, morgens, mittags, abends, nachts, ganze Zeit. Das Set von Beziehung, wende dich aus Liebe zu ihm. Deine Zuneigung sei aus Liebe. Wie oft kommen wir, aber es ist vielleicht einfach nur eine Förmlichkeit, ohne dass da drin was berührt ist. Lass dich von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, bewegen und verändern. Dass er das für dich getan hat, dass er Mensch geworden ist, dass er Gott buchstäblich ist, macht einen großen Unterschied. Wende dich aus Liebe zu ihm. Und dann kommen wir zum Herzstück. Jesus ist dein Erlöser und er ist dein Herr. Er gibt dir einen unglaublichen Wert. Das wird dir nichts anderes geben in dieser Welt. Er zeigt dir, wer du in seinen Augen bist. Sonst wäre er nicht für dich gekommen und gestorben. Und wenn er dir diesen Wert gibt, schenk diesen Wert weiter. dass du wertvoll bist und dass andere Menschen wertvoll sind durch das, was der Herr in dir tut. Das wird dein Leben verändern. Es wird dich verändern, weil du diese Liebe weitergeben willst. Und dann in deiner Beziehung, kommen wir zum U, das ist ein kreativer Kunstgriff, aus dem U machen wir ein V. Vertraue ihm. Inmitten der widrigsten Umstände, wo auch immer du gerade bist und was du gerade durchmachst in deinem Leben, habe die Gewissheit, dass er für dich sorgen wird. Sonst wäre er nicht gekommen. Gott hat alle Grenzen überschritten, um ganz nah bei dir zu sein. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Kommen wir zum N. Die Nachfolge. Wenn du in deinem inneren Herzen so verändert wirst, das, was innen passiert, kann nicht innen drin bleiben, sondern es geht von innen nach außen. Die Nachfolge wird sich nach außen zeigen. Sie bleibt nicht hinter Kirchenmauern versteckt. Sie wird sich zeigen am Marktplatz, am Arbeitsplatz, dort, wo du mit Menschen zusammenkommst. Und letztens, G für Gemeinschaft. Jesus möchte dir nicht nur persönlich begegnen, sondern Jesus möchte uns in Gemeinschaft begegnen. Im Gottesdienst, bei einer Taufe, komm in diese Gemeinschaft. Wenn du gemeinsam im Bibelkreis bist mit anderen Menschen, begegnest du Jesus. Hab diese Beziehung dort mit ihm. Wenn wir hier gemeinsam singen. Und ja, wenn wir gemeinsam mit Jesus uns zu Tisch setzen. Und deswegen feiern wir heute das Abendmahl. Das Abendmahl ist die Hand Gottes, der buchstäblich in diese Welt gekommen ist, in Jesus Christus, für dich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, damit du leben kannst und dass du in dieser Hoffnung lebst, dass er wiederkommen wird. Und deswegen sagt er, setz dich mit mir an einen Tisch. Ich möchte ganz nah bei dir sein. Zu dieser Gemeinschaft lädt dich Jesus auch heute ein. Und ich möchte uns alle einladen, diesen einen Blick in den Rückspiegel nochmal zu wagen. Immanuel, Gott mit uns, auch heute. Willst du kommen? Jesus ist gekommen, um zu bleiben. Willst du bei ihm bleiben? Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.